Ich glaube, jetzt wäre es gut, das so ein bisschen zu konkretisieren.
Ja, kriegen wir hin.
Also ganz entspannt und wenn irgendwas schief geht, auch nicht schlimm. Das schneidet man selber alles raus.
Querschnittchen. Fächerübergreifende Querschnittsaufgaben in Schule und Unterricht.
Und dann würde ich dich jetzt nochmal ganz offiziell auch hier begrüßen zu diesem Gespräch, das den Titel trägt Demokratiebildung, ein sportlicher Anspruch. Und wir haben uns vorher auch ausgetauscht, wie wir dieses Gespräch hier nennen. Haben wir auch mal nochmal überlegt, ob wir jetzt ein Ausrufezeichen hinsetzen oder ein Fragezeichen oder Ausrufezeichen und Fragezeichen. So ist es dann am Ende geworden. Und ich würde dir oder dich gern zum Einstieg fragen, warum du diesen Titel eigentlich vorgeschlagen hast.
Ja, genau. Also vielen Dank, dass ich da sein darf. Schön, dass ihr da seid. Den Titel habe ich vorgestellt, weil einerseits Menschen, die sich mit dem Thema auskennen, also mit Demokratiebildung und Sportunterricht, sagen, Sportunterricht ist eigentlich das perfekte Forum für Demokratiebildung. Also eigentlich gibt es kein besseres Fach im schulischen Kontext, was diesen Anspruch des Demokratielernens auch in partizipativen Strukturen so gut gerecht werden kann wie der Schulsport, der ja über den Sportunterricht auch hinausgeht, können wir gleich nochmal drauf kommen. Und andererseits gibt es aber die doch auch diskrepante Position dazu, dass man sagt, na Sportunterricht, also sollen wir jetzt auch noch Demokratielernen machen, dann haben wir überhaupt keine Bewegungsangebote mehr. Wir sind schon das einzige Fach, was irgendwie Bewegung ermöglicht, Bewegungslernen ermöglicht und jetzt noch Demokratiebildung, also dafür hat Sportunterricht wirklich keine Zeit. Und darum der Titel, weil es durchaus sportliches Thema ist, weil man durchaus Bewegungslernen und Demokratielernen in reflexiven Prozessen wunderbar vernetzen, vereinen kann und ja, darum auch die Frage, Fragezeichen, Ausrufezeichen, genau.
Sehr gut.
Und also, vielleicht die andere Metaebene noch, ne? Also es ist ja auch schon sportlich zu sagen, wir wollen auch in Grundschule Demokratiebildung heran oder Kinder an Demokratiebildung so ranführen, dass sie sagen, sie erleben sich auch selbstwirksam und lernen demokratische Prozesse kennen.
Auf die Herausforderungen werden wir auch zu sprechen kommen, denke ich. Ich würde dich gerne kurz vorstellen, Thekla, also Thekla Meierhofer, war bis September, also bis vor kurzem hier wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Schulpädagogik und Grundschuldidaktik im Bereich Sport, also hier die Ausbildung der Lehramtsstudierenden im Bereich Sport geleitet, hast vorher als Lehrerin gearbeitet und bist jetzt gewechselt ans Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung, heißen die so ausgesprochen, also das LISA, wie man ganz kurz hier sagt in Sachsen-Anhalt, und bist dort also Referentin in der Lehrplankommission oder auch in der Lehrplankommission.
Genau, Referentin für Grundschulen, ja. Davon gibt es nicht so viele, im Fachbereich 2 Schul- und Unterrichtsentwicklung.
Genau, das ist sozusagen der komplette Titel und du bist auch, und das ist vielleicht auch wichtig, weil das vielleicht auch eine Rolle spielen wird in unserem Gespräch, auch Vorsitzende des Grundschulverbandes in Sachsen-Anhalt. Der Grundschulverband ist ein Verein, der sich also, sagen wir mal, in besonderem Maße für die Grundschulen auch engagiert, also bildungspolitisch auch aktiv ist, aber immer auch Bücher rausbringt und auch eine Zeitschrift. Ne? Und viele, die hier an der Universität arbeiten, sind auch Mitglied im Grundschullehrerverband, oder nicht?
Doch.
Grundschulverband, hab ich falsch gesagt?
Unbedingt das Lehrer streichen. Das ist mein Lieblingsaufhänger, weil das unterscheidet uns vom Lehrerverband. Wir sind auch manchmal ungemütlich den Lehrkräften gegenüber, weil wir versuchen, den Kindern eine Stimme zu geben.
Und das merkt man auch, finde ich, wirklich in den Büchern. Und ein Buch, was im nächsten Jahr erscheint, da habt ihr auch dann eine Veröffentlichung, heißt sozusagen Demokratie, also Demokratiebildung in der Primarstufe. Und es ist eine von mehreren Publikationen, in denen sich auch der Grundschulverband mit diesen Fragen auseinandersetzt. So viel vielleicht auch jetzt zu deiner Person. Vielleicht nochmal nachgefragt jetzt, bevor wir dann hier einsteigen in das Fachliche auch, wie ist jetzt welche Bedeutung hat dieses Thema jetzt auch für dich persönlich? Ich kann mir vorstellen, dass du jetzt hier zwischen Universität und Bildungsadministration vielleicht selber gerade nicht so viel Bewegung bekommst. Oder wie ist das, Anisa?
Bewegung oder nicht so viel Demokratie?
Oder beides, ja.
Also Bewegung bekomme ich schon. Bewegung ist auch wichtig. Ich bin die über die Gänge flitzt und die gesagt bekommt, du kannst hier langsam laufen. Und ansonsten ist das Thema Demokratie mehr denn je bedeutsam für mich, weil ich glaube, in einer Zeit, wo das Wahljahr ansteht, wo wir alle eine ganz besondere
naja, auch Herausforderung und Aufgabe haben, demokratische Entscheidungen zu treffen und Demokratie zu wahren, ist einmal mehr Bildung dafür verantwortlich, demokratische Grundwerte ja, zu vermitteln. Vermitteln ist, glaube ich, ein schwieriges Wort, aber erlebbar zu machen, auch an Schule. Und darum hat mich das Thema mehr und mehr in seinen Bann gezogen, weil ich glaube, es ist einfach Aufgabe von jedem Einzelnen von uns, die wir im Bereich der Bildung arbeiten, da Wege zu finden und zu gehen, um demokratisches Miteinander als den Grundwert unserer Gesellschaft beständig zu erhalten.
Und damit würde ich sagen, kommen wir auch schon zur Kernfrage. Was hat Bewegung oder das Bewegen eigentlich jetzt mit dem zu tun, was du jetzt einleitend gesagt hast, also mit Demokratie oder mit Demokratie lernen? Weil, das hattest du ja auch schon eingangs gesagt, man könnte ja auch sagen, okay, Bewegung und Sportunterricht ist erstmal nicht das, was einem sofort einfällt, wenn man irgendwie an Demokratie denkt. Also wo ist der Zusammenhang?
Also ich glaube, es gibt nicht den Zusammenhang, sondern die Zusammenhänge in dem Moment. Und eigentlich fängt das ja da an, wo ich über mich selber bestimmen kann. Wie bewege ich mich? In welchem Kreis bewege ich mich? Auf welche Weise bewege ich mich? Und im Sportunterricht sind wir da in gewisser Weise ja gebunden durch die Lehrpläne, die ich gerade schreibe. Aber eben nicht nur. Also auch ein Lehrplan eröffnet ganz viele Möglichkeiten auszugestalten. Und das können wir nachher auch nochmal besprechen, wie man das auch thematisch machen kann. Also trotz aller Gebundenheit durch die Lehrpläne, wie trotzdem Partizipation wirksam wird, wie Mitgestaltung wirksam wird und wie entsprechend auch dieses Selbsterleben erfahrbar wird für SchülerInnen. Das geht los bei ganz kleinen Sachen, die nicht nur den Sportunterricht betreffen, sondern eigentlich die ganze Schule. Eigentlich schon frühmorgens, wie komme ich zur Schule? Dann, wo darf ich lernen? Also an welchem Ort darf ich lernen? Darf ich auch in Bewegung lernen oder muss ich stillsitzen mit verschränkten Armen? Darf ich auf dem Boden sitzen? Darf ich meine Position verändern? Also auch da spielt Bewegung und auch die Entscheidung über die Bewegung eine ganz große Rolle. Aber dann geht es weiter auf den Hofpausen, in den Spielpausen. Wie spielen wir miteinander? Wie handeln wir aus, was wir spielen? Wie stellen wir Mannschaften auf? Wie verändern wir Regeln? Wie stimmen wir darüber ab, wer gewinnt oder eben nicht? Wie verhandeln wir, wenn das Spiel nicht so funktioniert? Wie treten wir in Interaktion bei Konflikten? Das Bewegung ein wunderbares Feld, weil sie ganz oft eben auch in diesem Wetteifern zu Konflikten führt. Und letzten Endes auch, wann gönne ich mir Bewegung? Also wenn wir über Rhythmisierung von Schulalltag sprechen, dann sprechen wir auch immer über Bewegungs- und Entspannungspausen, die nicht nur im Sportunterricht wichtig sind, sondern in jedem Unterricht. Und ist es so, dass ich selbst entscheiden darf, wann so eine Bewegungspause stattfindet und wenn ja, auf welche Art? Oder stimmen wir das als Klasse ab oder bestimmen wir einen Verantwortlichen, der für uns entscheidet und uns diese Bewegungspause vorschlägt? Also es gibt ja ganz verschiedene Arten und da kommt Demokratie erfahren und Sport und Bewegung wunderbar zusammen.
Wenn wir über Bewegung sprechen, fokussieren wir uns heute auf körperliche Bewegung, oder? Also man könnte ja auch, also ich glaube, man...
Du kannst auch deinen Geist bewegen.
Man kann ja auch den Geist bewegen. Also auch das ist ja was eine Aufgabe von Schule wäre, würde ich sagen. Wenn du oder wenn ihr über Bewegung sprecht, meint ihr aber schon körperliche Bewegung.
Also das tatsächlich sich in Bewegung bringen.
Weil das ist ja, ich meine, beides kann man sehen. Die Schule wird ja oft wahrgenommen, nach wie vor, würde ich sagen, als ein Ort eher der Disziplinierung. Und das gilt dann, würde ich sagen, sowohl körperlich als auch geistig. Also ich glaube, dass stillsitzen müssen ist wirklich eine ganz starke Form auch der Fremdbestimmung, gerade über so einen langen Zeitraum am Tag.
Und ganz nicht konform zu sämtlichen Kinderrechten.
Also sich bewegen zu dürfen, das hast du jetzt ausgeführt, ne, bedeutet ja eben auch dann sich äußern zu können, mitgestalten zu können und so weiter und so fort. Vielleicht greifen wir mal diesen Bezug auf zu den Kinderrechten. Das war Thema unserer, sozusagen in der vergangenen Woche auch. Vielleicht kannst du darauf auch noch mal eingehen, was das jetzt in Bezug auf die Bewegung bedeutet. Letzte Woche haben wir besprochen, dass es ein Kinderrecht ist, mitbestimmen zu können, erstmal grundsätzlich in den Angelegenheiten, die Kinder auch betreffen. Was kommt jetzt noch dazu?
Ja, mit dazu kommt auf jeden Fall das Recht auf Spiel zum Beispiel oder auch Freizeitgestaltung, wo auch Bewegung oft eine Rolle spielt, aber auch dieses Recht auf gesunde Lebensführung, Gesunderhaltung, also da spielt ja Bewegung eine ganz große Rolle, dass ich eben nicht ständig statisch sitze in der gleichen Position, an den gleichen, vielleicht zu kleinen Bänken, wo man als alter weiser Herr sagt, das hat uns früher auch nicht geschadet, aber gleichzeitig Rückenprobleme hat, weil es eben vielleicht doch geschadet hat. Genau, also einfach dieses Bedürfnisgerechte auch, was Schule manchmal außen vor lässt oder aus dem Blick verliert auch, wenn ich sage, es sitzen jetzt eben alle still und dabei vergesse, dass das gar nicht alle können. Oder auch, man sieht es in der Arbeitswelt, also ich habe noch nie jetzt in meinem neuen Büro gesessen. Ich stehe, ich finde das wunderbar, ich finde das bedürfnisgerecht. Aber in Schule wird es Kindern oft nicht zugestanden, im Liegen zu lernen oder im Stehen zu lernen oder in Bewegung zu lernen. Obgleich, wenn man zum Beispiel diesen typischen, weiß ich nicht, lernenden Student vor Augen hat, der Medizinstudent, der irgendwie Muskelgruppen und Knochen auswendig lernt, was Sportstudierende ja auch tun dürfen, aber der noch mal komplexer, der geht auch auf und ab da an seinem Skelett, ja, und das ist völlig normal.
Lernstudierende auch.
Auch die. Ja, das ist ja auch, es ist ja auch total Konsens in der Forschung, dass Lernen in Bewegung auch kognitive Prozesse, also diese Bewegung und den Organismus in Bewegung bringen und alle körperlichen Prozesse, die entstehen dadurch, dass man sich bewegt, dass die das kognitive Lernen eben begünstigen. Das stellt niemand mehr in Frage und trotzdem denken Lehrkräfte manchmal noch, es wäre eine gute Idee, Kinder sitzen zu lassen und möglichst leise.
Ja, ich würde sogar sagen, wenn man jetzt sich so empirische Studien anguckt oder selber auch an Schule unterwegs ist oder das auch im Praktikum vielleicht beobachtet, dass das nach wie vor auch dominiert. Also wenn ich in Klassen komme, dann sitzen die Kinder meistens auf dem Stuhl sozusagen. Und dass das ja auch, weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, aber auch, also wie stark das inzwischen eigentlich verbreitet ist. Also es gibt ja dieses Konzept auch der bewegten Schule, das wäre so eine, wäre ja wahrscheinlich eine Implikation daraus, ne, zu sagen, wir versuchen, dass diese Erkenntnisse, die man hat, irgendwie aufzugreifen, umzusetzen, konzeptionell auch zu verankern, wie viele Schulen das tatsächlich machen. Also du hast ja vielleicht einen Überblick also jetzt hier.
Die empirische Datenlage oder eine statistische Erhebung dazu kenne ich tatsächlich nicht. Ich weiß aber, dass durchaus die KMK ja auch Schule beschreibt als bewegungsfördernden Lernort. Also Schule soll bewegungsfördernd sein. Und das ist auch, was Sachsen-Anhalt natürlich forciert. Ja, eine zukunftsfähige Schule ist in Bewegung, und zwar sowohl im übertragenen Sinn als auch im ganz normalen in Bewegung sein. Und dann kann ich sagen, ja, ich möchte nicht, dass meine Kinder am Boden, an der Heizung, auf der Couch, in der Leseecke lernen. Sie sollen auf dem Stuhl sitzen, aber da habe ich immer noch 20 Arten, wie ich auf dem Stuhl sitzen kann. Ne? Also ich kann natürlich einfach so sitzen. Ich kann aber auch sagen, wir setzen uns auf die Kante. Musikunterricht zum Beispiel, ordentlich sitzen, gerade sitzen. Mhm. Bewegungspause wäre auch das, wer das mal ausprobieren möchte. Geht ganz schnell, kriegt man wunderbar Herz-Kreislauf in Gang. Man kann den Stuhl umdrehen, sich auf die Lehne legen, den Rücken anders belasten, wenn man zuhört zum Beispiel. Und das ist was, wo jede Lehrkraft es unglaublich leicht hat zu sagen, ich bringe minimale Bewegungsaspekte in meinen Unterricht. Und eigentlich ist genau das Auftrag und Anspruch, den wir auch verankern in gesetzlichen Grundlagen.
Mhm. Wenn du jetzt von gesetzlichen Grundlagen sprichst, meinst du die Lehrpläne?
Mhm. Der Lehrplan in Sachsen-Anhalt funktioniert ja aus Grundsatzband und Fachlehrplänen. Und das ist schon auch was Grundsätzliches und ist aber auch in vielen Fachlehrplänen durchaus Teil.
Verankert, ja. Das ist vielleicht nochmal wichtig auch herauszustellen, ne? Das ist hier, das haben wir also anfangs ja auch schon angedeutet, dass es hier nicht nur um Sportunterricht geht, sondern dass Bewegungsförderung natürlich wie andere Querschnittsaufgaben auch ein Auftrag ist, der sich an die Schule insgesamt richtet und natürlich an jedes einzelne Fach. Also Mathematik kann auch nicht sagen, in Sport, die haben doch dann noch Sport.
Genau, und Mathematik kann man auch wunderbar in Bewegung lernen, ja, sei es, ne? Dass man Sachen auf dem Boden ordnet, Mengenverständnis prägt durch auf dem Boden sortierende Kastanien, sei es durch Zählen oder Zahlbeziehungen, wo ich Treppen steige, wo ich rückwärts gehe, wo ich vorwärts gehe und damit im Anfangsunterricht zum Beispiel Mathematik in Bewegung lerne. Also es ist nicht ganz schwer. Lagebeziehungen kann ich wunderbar natürlich den Roboter programmieren, der links, rechts und so weiter geht. Ich kann aber auch so tun, als wäre ein Kind der Roboter und kriegt die Anweisungen und so. Also man hat viele Möglichkeiten. In Deutsch ist das klassische Beispiel, wo man gesagt, ich mache Bewegung im Deutschunterricht, das Laufdiktat. Das ist nicht mein Favorit, aber es ist eins, wo viele Lehrkräfte sagen, ja, wir haben den ersten Schritt in Richtung Bewegung. Laufdiktate funktionieren so, dass man beispielsweise Sätze, Wortgruppen oder auch einzelne Worte an Stellen im Raum hat oder auch auf dem Flur. Und dann läuft man los zum Fenster, auf dem Fensterbrett steht dann vergessen und dann läuft man zurück zu seinem Platz und da soll man aufschreiben, vergessen und nicht vergessen haben, dass man es nicht mit F schreibt und mit Doppel-S. Mhm. So funktionieren Laufdiktate. Aber man hätte eben zum Aufschreiben jedes Mal die Bewegung, jedes Mal den Positionswechsel, das in Bewegung kommen. Genau.
Ja, schön. Also ich glaube, was das schon mal zeigt, ist die die Anforderung ist da, die wird also auch vom, es ist eine bildungspolitische Vorgabe auch, ne? Es gibt die Konzepte, es gibt Möglichkeiten auch in jedem Fach. Warum passiert es dann doch auch so selten? Also warum ist es immer noch so, dass die Kinder eben meistens sitzen? Sind es dann nur die Lehrkräfte, die das irgendwie nicht auf dem Schirm haben? Oder was sind so Gründe dafür, die irgendwie dafür sprechen, dass wir doch noch eine relativ unbewegte Schule eigentlich vorfinden, also, in aller Regel?
Vielleicht muss man aufpassen, wenn man sagt, eine relativ unbewegte Schule vorfinden. Es ist ja auch mehr als der bewegte Unterricht. Es ist ja auch Schulhofgestaltung zum Beispiel. Also es funktioniert ja alles zusammen. Und ich glaube, dass schon Lehrkräfte verstanden haben, dass sie sich da auf den Weg machen müssen und dass es auch viele gibt, die das versuchen. Aber genau wie gerade gesagt worden ist, manchmal hat man es einfach nicht auf dem Schirm. Man hat so sein fachliches Lernen, man denkt, oh, ich muss das jetzt noch schaffen, ich will fertig werden, ich habe dieses blöde Zeitgerüst von 45 Minuten, wenn ich dann noch Frontalunterricht denke, dann muss ich auch irgendwie noch alle mitnehmen. Es ist also super herausfordernd, super komplex. Und dann noch an die Bewegungspause denken, weil ich vielleicht nicht geschafft habe, diesen Auftrag an die SchülerInnen abzugeben. Also zu sagen, ich habe auch einen Beauftragten für Bewegungspausen, der darauf achtet. Spielen da gerade ganz viele irgendwie rum, merken wir, nehmen wir wahr, dass Kinder eine Pause brauchen. Sondern ich als Lehrkraft versuche eben immer noch, auch das mitzudenken. Und das sind unglaublich viele Aufgaben. Da kann ich aber durchaus Partizipation auch leben und das an SchülerInnen abgeben. Und genauso wie ich einen Fahrplanchef habe oder einen Tafeldienst, den alle Lehrkräfte schon kennen, oder den Blumendienst oder den Kehrdienst, kann ich auch den Bewegungspausenchef ernennen, der dann entscheidet, also das kann man ja einfach erarbeiten, so ein Repertoire an Bewegungs- und Entspannungspausen, und der entscheidet, was genutzt werden soll. Oder aber...
Der würde dann intervenieren sozusagen.
Ja, der würde dann anzeigen, ich glaube, wir brauchen eine Pause. Und genau. Natürlich kann ich das auch als Lehrkraft, wenn ich weiß, die nächste Phase, die kommt, wird besonders anspruchsvoll, wir müssen nochmal durchatmen, dann kann man so einen Adlerflug machen, wo man auf seine Atmung achtet, wo man einfach... sein Geist weitet und sich kurz zurücklehnt und eine Pause gönnt. Oder wenn ich weiß, ich habe danach eine Schreibzeit, dann kann ich Fingergymnastik machen, Motorik mit meinen Fingern. Ja, das kann ich natürlich steuern, aber das ist auch was ich an die SchülerInnen abgeben kann. Und noch einen Schritt weiter wäre zu gehen, zu sagen, die Tür ist offen, wer eine Pause braucht in seinem Arbeitsprozess, darf sich auch einfach diese Pause nehmen, auf den Flur gehen, die Pause machen.
Ja, ich könnte mir auch...
Eigentlich ist es nicht schwer.
Nee, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es natürlich, dass viele Lehrkräfte da auch eine gewisse Skepsis davor haben oder Sorge, dass es dann eben, dass man das irgendwie nicht wieder einholen kann. Ne? Also das es gibt ja auch, also Kinder, die einmal anfangen, sich zu bewegen, sind dann vielleicht ja, also dass das natürlich die Voraussetzung schon auch eine gewisse Haltung ist, die Bewegung auch eher als Problem betrachtet.
Also als jemand, der, du hast vorhin das Herz so schön gesagt. Ich glaube, die Uni ist das erste Herz der LehrerInnenbildung. Ja. Dann kommt die zweite und die dritte Phase, und die hat ja das LITA. Und in der dritten Phase sind die Fortbildungsangebote angesiedelt. Und da kann man für Sachsen-Anhalt ein wunderschönes bewegungsrhythmisiertes Lernangebot wahrnehmen. Und ich habe das auch schon an mehreren Schulen durchgeführt. Und genau das ist eine der größten Vorbehalte, dass man sagt, ja, aber dann sind die alle wild und laut. Und wie soll ich denn dann weitermachen? Das kostet so viel Zeit. Diese Vorbehalte, die bestehen, das Spannende ist, und das merkt eigentlich jeder bei sich selbst, wenn ich festgefahren bin in meinem Tun, wenn ich gar nicht mehr so richtig produktiv bin, also nicht wirklich Fortschritte mache in meinem Arbeiten, in meinem Lernen, wie auch immer, und kurz rausgehe, 5 Minuten reichen ja schon, mich kurz bewege, wieder zum Arbeitsplatz zurückgehe, dann mich viel fokussierter und komme am Ende eigentlich weiter, als ich das gekommen wäre, hätte ich mir keine Pause gegönnt. Und trotzdem ist in dem Kopf, die Pause kostet mich Zeit, und man versteht nicht, dass das eigentlich so ein Reinvest ist, also man eigentlich die Pause nimmt und danach auch gut weitermachen kann. Und dieses, ich kann die Kinder nicht einfangen, also man kann es nach jeder Pause, man kann es in jeder Unterrichtsstörung, man kann es auch einfach nach einer Bewegungspause, und man kann die ganz verschieden gestalten. Man kann ja auch sagen, man findet ein Abschlussritual, was zum Beispiel so eine Versteinerung wäre, und geht danach weiter in seinem Unterricht. Also es ist so ein bisschen diese Angst des Kontrollverlustes da. Und ich glaube, das ist auch genau so ein Punkt, wenn ich sage, ich gestatte Kindern mitzubestimmen. Ich gestatte Kindern zu bestimmen, in welcher Form sie üben. Ich habe das Lieblingsbeispiel so Mathe-Regal als Möglichkeit der täglichen Übung. Dann weiß ich nicht, nimmt sich das Kind jetzt den Rechenrahmen, nimmt sich das Logiko, arbeitet es jetzt in der Addition, in der Subtraktion, stellt sich es mit einem Partner hin und macht Kopfrechnen im Gegenseitigen oder setzt sich alleine an die Heizung und stellt sich selber Aufgaben und rechnet die. Das heißt, ich gebe Freiheit, und das mache ich ja auch, wenn ich versuche, Demokratie erleben zu lassen, ich gebe Freiheit und verliere damit Kontrolle. Das heißt, ich muss auch ein unglaubliches Vertrauen in die Prozesse haben, die da passieren. Und ich glaube, das ist ein Schlüsselmoment für Lehrkräfte, der ganz schwer ist, auch auszuhalten.
Ich habe da, also ich habe am Wochenende schon mal an unser Gespräch gedacht auch. Ich war bei einem Konzert von Deine Freunde. Das ist eine, wer das nicht kennt, das ist eine Kinderband. Und die haben ein Lied, das, wo es um Energie geht. Das singen die dann so, also Junge, Junge, dieses Kind hat Energie. Und das ist ein relativ schönes Lied, weil das, finde ich, das so ein bisschen widerspiegelt. Es ist sehr anschaulich, wenn dann ein paar tausend Kinder zu diesem Lied so richtig abgehen auch, ne? Und die Eltern hinten stehen und denken, hoffentlich powert sich's richtig aus, ne? Aber in dem Lied geht es natürlich dann schon auch darum, dass im Familienleben, aber eben auch in der Schule, dieses Energiehaben oft was Negatives, also als was Negatives eigentlich dargestellt wird, ne? Also, dass da nicht gesagt wird, dieses Kind hat Energie und damit ist gemeint, wie schön, ne? Also, wenn wir als Erwachsene mal diese Energie hätten, die manche Kinder irgendwie aufbringen, sondern es wird eben eher als so eine Gefahr für die Ordnung dann gerahmt und bezeichnet. Und deswegen glaube ich, dass das Lied auch besonders viele Kinder abholt, weil es sind natürlich einigen Kindern ging das natürlich sehr viel besser, auch sich zu konzentrieren, still zu sitzen, auch wenn es langweilig ist. Und andere können gar nicht anders, als dann sich irgendwie dieser Situation dann auch zu entziehen.
Naja, beziehungsweise schaffen eben dieses Entziehen nicht und sind dann Störfaktor und immer wieder Anstoßpunkt für alles Negative, was an vielen Stellen auf sie einprasselt. Und ich glaube, dass Bewegung in dem Fall vielen, nicht allen, aber vielen Kindern helfen würde oder auch hilft.
Ich schlage vor, dass wir mal so ein bisschen gucken. Du hast mir vorher nochmal gesagt, okay, es geht natürlich, also auch Sport ist nicht nur Sportunterricht, sondern noch sehr viel mehr. Wir können da auf alles eingehen. Ihr schreibt in eurem Text, der dann in diesem Buch des Grundschulverbandes erscheint, dass aber natürlich gerade so Bewegungssituationen, wie wir es hier im Schulsport oder dann eben auch im Sportunterricht vorsehen oder vorfinden, besonders authentische Erfahrungsräume demokratischen Handelns sind oder demokratischen Lernens. Was bedeutet das konkret?
Das knüpft schön an das an, was ich vorhin sagte, dass Sportunterricht eigentlich so ein Forum für Demokratielernen ist. Vielleicht gehen wir da mathematisch rein in das Feld Spielen. Das ist ja ein Bewegungsfeld des Sportunterrichts und das macht es, glaube ich, ganz gut greifbar, gerade auch für alle, die jetzt nicht im Sportunterricht beheimatet sind. Also wenn ich sage, wir spielen, dann kann ich die Sporthalle aufmachen und sagen, na los, spielt. Und spannenderweise wird man beobachten, dass sich Kinder, Gruppen, wahrscheinlich auch Erwachsene, finden in Spielen. Und das ist ein ganz spannender Prozess, weil eigentlich initiiert man ja nicht mehr als diese leere Sporthalle. So, dann treten Kinder in Aushandlungen. Es gibt ganz oft die sagen, wir machen das jetzt so und so. Dann gibt es Aushandlungen zu den Regeln. Also es wird in Mitbestimmung geklärt, welche Regelungen es denn geben muss. Und dann finden sich die Kinder sehr wohl in dem, was sie mitbestimmen durften, da, dass sie jetzt ins Spiel kommen. Und da erlebt man sehr schön, dass oder wie so eine Situation zustande kommen kann. Ja, dass man zum Beispiel abstimmt, das sieht man auch sehr oft, dass Kinder tatsächlich das auch schon einfach können. Wollen wir jetzt zwei Felderball spielen oder wollen wir jetzt Hase und Jäger spielen? Sind jetzt beides Ballspiele, aber das ist Zufall. Und nach dieser Abstimmung gibt es natürlich einen Teil der Kinder, die sich total freuen, weil das genau das ist, was sie spielen wollten. Und ein Teil der Kinder, die sagen, oh, das wollte ich jetzt nicht spielen. Aber gut, vielleicht spielen wir ja später noch mein Spiel. Das ist sozusagen die erste Aushandlung, die erste Mitbestimmung, die da passiert. Und wenn man dann in Situationen konkreter wird, bestes Beispiel, zwei Felderball, einfach weil es der Klassiker ist und weil alle wissen, wovon ich rede. Wenn ich jetzt von Schuhhockey anfange, dann sind die Regeln, die ich im Kopf habe, glaube ich, nicht so klar. Aber bei zwei Felderball, hat der Ball jetzt getroffen, ja oder nein? Oder zählt das, wenn er die Haare trifft? Oder zählt ein indirekter Treffer als Treffer? Oder wann muss der Strohmann, der Pappmann, der Joker, wann kommt der ins Spiel? Und da geht es weiter. Da geht es wieder darum zu sagen, okay, wir müssen hier gemeinsam eine Entscheidung treffen, weil der Punkt muss ja vergeben werden, beziehungsweise das Spiel muss ja weitergehen. Wie treffen wir die Entscheidung? Gibt es einen, der Spielbeobachter ist, der also sagt, okay, ich habe das und das beobachtet, wie wollen wir damit umgehen? Lasst es uns ausdiskutieren. Oder gibt es ganz klare, feste Regeln, die entweder schon vorher festgelegt sein könnten oder die aber auch im Spiel festgelegt werden können. Also man kann ja auch erstmal sagen, wir fangen einfach an und gucken, welche Regeln wir brauchen. Auch das ist ein Weg. Genau, und dann muss man halt in Aushandlungen über Situationen treten oder eben auch, was ich gerade ansprach mit den Regeln, dass man eben Spiele auch adaptiert, dass man sagt, okay, irgendwie haben wir hier eine ungerechte Situation, die eine Mannschaft ist viel besser als die andere. Wie können wir damit umgehen? Also welche Möglichkeiten haben wir als die Gestaltenden des Spiels, das Spiel so zu verändern, dass es allen Spaß macht, dass es für alle gut spielbar ist. Und ich glaube, im klassischen Sportunterricht ist es ganz oft der Sportlehrer, der sagt, als Erwärmungsspiel spielen wir Kettenhasche. So, und im eher demokratisch gestalteten Sportunterricht gibt es zum Beispiel ein Schülerteam, die zuständig sind für Erwärmungsspiele. Und die sagen dann, okay, wir haben 3 Spiele zur Auswahl, welches wollen wir spielen? Oder aber die sagen, wir schlagen euch das Spiel vor. Oder aber die sagen, wir spielen heute, weil wir die Beauftragten sind, Paarhasche, Kettenhasche, wie auch immer, irgendein Spiel. Und das ist die Möglichkeit, die ich einfach in meiner Unterrichtsgestaltung habe. Das geht natürlich nicht ad hoc und von heute auf morgen. Und nicht automatisch können Kinder Spiele verändern. Was übrigens ein Teil des Lehrplans auch ist. Also wenn ich sage, ich habe eigentlich im Sportunterricht keine Zeit, demokratisch zu sein, müsste ich andererseits sagen, auch in den jetzigen Lehrplänen steht drin, dass man Spiele verändern soll. Und wenn man sie verändert, dann muss man das als spielende Gemeinschaft tun. Also immer irgendwie den Auftrag des gemeinsamen Entscheidens im Hinterkopf haben. Genau, und wenn ich sage, ich gebe an die Kinder ab, dann erleben die auch, wie selbstwirksam sie sein können, dass sie Einfluss nehmen dürfen, dass sie, wenn sie an der Reihe sind, nämlich die Erwärmungsspielbeauftragten, dass sie dann gestalten dürfen, dass sie dann mitentscheiden dürfen, was gespielt werden wird. Und dann erleben sie sich ja auch eben anders als wirksam, als anders gesehen, als anders auch engagiert. Also die kommen ja dann oft auch mit eigenen Spielideen oder sagen, wir spielen heute gar nicht, wir tanzen heute, weil die Mädels eben die Erwärmungsbeauftragten sind und die entscheiden, dass es Erwärmung nicht im Spiel sein soll, sondern Erwärmung im Tanz. Und auch das ist ja total plausibel und okay.
Ja, du hast es angesprochen oder hast vorhin gesagt, du würdest gerne darauf zurückkommen. Und das geht trotz der Lehrpläne, das muss, kann man ja nochmal betonen. Also, wobei das auch eine eigenartige Formulierung ist. Ne? Also vorhin haben wir gesagt, okay, durch die Lehrpläne soll das auch gefördert werden. Jetzt sagen wir trotz der Lehrpläne. Vielleicht ist es ein bisschen auch von beidem.
Ja, ich kann erklären, warum ich das so sage.
Ja, trotz auch der Anforderungen, die im Sportunterricht ja auch gegeben sind, die man irgendwie dann auch, also Leistungsüberprüfungen ja auch irgendwie machen muss, trotz vielleicht der Sicherheitsvorkehrungen, die man auch zu treffen hat. Auch da wird ja nicht alles möglich sein, was jetzt Schülerteams entscheiden.
Ja, genau, also hauptsächlich würde man ja denken, man möchte auch über Inhalte entscheiden. Und genau deswegen sage ich trotz, weil über Inhalte entscheiden ist halt schwierig. Wir können darüber abstimmen, wollen wir schwimmen gehen, ja oder nein. Alle Kinder sagen nein, dann habe ich ein Problem. Denn im Lehrplan steht, die Schwimmkompetenz, Basiskompetenz Schwimmen soll erreicht werden. Heißt, da ist es eher schwierig, inhaltliche Abstimmungen dahingehend zu machen, muss jetzt ein Thema behandelt werden oder nicht. So, aber wie ich das mache, da habe ich ganz viel Spielraum. Und inhaltlichen Spielraum habe ich auch. Wir haben, wenn ihr schon den Lehrplan ein bisschen kennt, jetzt gerade den Bewegungsbereich Fit werden, gesund bleiben zum Beispiel drin. Und da hat man eine riesengroße Bandbreite an Möglichkeiten. Da steht zum Beispiel drin, dass man die Ausdauerfähigkeit trainiert. Die kann ich natürlich im klassischen Ausdauerlauf trainieren. Die kann ich aber genauso auf dem Rollbrett oder im Schwimmen trainieren. Und das sind die Freiheiten, die man hat und die man sich auch nehmen darf und soll. Das ist ja so die Lehrpläne, die sind eigentlich sogar mehr als eine Chance. Die sind so ein Weg, der gegangen werden darf. Kann man sich dahinter verstecken und sagen, ja, ich muss aber das und das und das schaffen. Oder ich sage, okay, ich entscheide, wie ich dieses oder jenes schaffen soll. Und gerade in diesem Bereich kann ich halt sagen, okay, Ausdauertraining, entscheidet, wie ihr das möchtet. Genau, und dann habe ich den methodischen Spielraum, wo ganz oft gesagt wird, also demokratisch entscheiden, mitbestimmen, Partizipation ist dann möglich, wo ich zum Beispiel schöne Stationskarten habe und die Kinder dürfen aufbauen. Die haben einen Hallenplan und die haben Material, aber da liegt dann die Partizipationsmöglichkeit bisweilen darin, dass man entscheiden kann, welche Farbe das Springseil hat, was dann an der Station liegt. Und das ist vielleicht ein bisschen wenig. Aber ähnlich wie in anderen Unterrichtsfächern auch. Wenn wir über Methodik sprechen, dann haben wir eine Aufgabenkultur, die auch für den Sportunterricht sehr wichtig ist. Und wenn es darum geht, verschiedene Bewegungserfahrungen zu machen, zum Beispiel Hindernisse zu überwinden, dann habe ich natürlich so dieses klassische, ich springe über einen Kasten oder ich springe über einen Bock, wo ich vielleicht irgendwann hin möchte. Aber ich habe eben auch vorher oder rundherum ganz viele Möglichkeiten des kreativen Hindernisüberwindens. Und da kommen Bewegungsaufgaben ins Spiel und die sind problemlösekompetenzfördernd, wenn man das so ganz schlicht sagen möchte. Und so eine Bewegungsaufgabe, die verortet sich irgendwo zwischen einer ganz freien Bewegungsanregung, also die offene Turnhalle und der Ball darin, und einem Bewegungsauftrag, wo ich ganz klar sage, du musst jetzt 5 Schritte anlaufen, dann musst du mit deinem rechten Bein abspringen und dann musst du mit 2 Beinen landen. Die Bewegungsaufgabe, die stellt sozusagen den Auftrag, von dieser Seite der Sporthalle zu dieser zu kommen, ohne normale Schritte zu tun. Da kann ich mich fragen, okay, wie mache ich das? Reite ich Huckepack oder lege ich mich hin und laufe dann über den anderen? Oder nutze ich Springseile und balanciere? Also es gibt einfach verschiedene Möglichkeiten der Lösung. Das ist das Wichtige, dass es sozusagen einen Grundanspruch gibt und dann ganz viele Möglichkeiten der Aushandlung, um Bewegung zu realisieren. Und das ermöglicht der Lehrplan in jedem Fall. Ich hatte gerade eben schon das Beispiel mit den Spielen angesprochen. Da steht es eigentlich explizit im Lehrplan auch als Inhalt. Aber da kann ich eben auch sagen, wenn ich von Veränderungen der Spiele, also Variationsmöglichkeiten finden spreche als Kompetenz, die die SchülerInnen erwerben sollen, kann ich das entweder sehr demokratisch gestalten und offen oder ich kann auch sagen, wir verändern das Spiel, ich habe 2 Möglichkeiten, also ich, die Lehrkraft, das oder das, was nehmen wir? Okay, es haben mehr laut für das Erste plädiert, also nehmen wir das, ohne einen wirklichen Abstimmungsprozess zu machen oder eine Argumentationsführung zu ermöglichen und in Aushandlung zu treten.
Ich würde gerne mal noch einen zweiten Aspekt, also wir haben jetzt, glaube ich, sehr viel so über diese Mitbestimmung auch gesprochen oder diese Mitbestimmungsmöglichkeiten, machen wir jetzt das, machen wir das. Schulsport oder so, auch gerade auch diese Spiele sind aber ja auch mit bestimmten, oder sind ja auch Lerngelegenheiten, wo man sich mit bestimmten Werten auch auseinandersetzt. Das ist vielleicht auch was wichtig ist, weil das irgendwie aus meiner Sicht auch Chance und Gefahr des Sportunterrichts vielleicht auch zugleich so ein Stück weit ist. Ne? Also im gemeinsamen Spiel oder auch im gemeinsamen Wettkampf kann ich ja lernen, andere auch zu unterstützen, auch Unterschiede vielleicht wertzuschätzen, Unterschiede auch in der körperlichen Leistungsfähigkeit, für die man auch nur so begrenzt manchmal was kann. Ne? All das kann aber natürlich auch irgendwie eine Gefahr sein, sagen. Vielleicht kommen wir darauf gleich noch zu sprechen. Aber das ist aus meiner Sicht, glaube ich, noch ein wichtiger Aspekt, dass auch bestimmte demokratische Umgangsweisen miteinander im Spiel, was ja oft auch mit Konflikten einhergeht, vielleicht auch besonders gut adressiert werden kann.
Ja, also gerade für Konfliktlösungen und auch das gemeinsame Lösungswege finden aus Konfliktsituationen heraus ist der Sportunterricht sehr prädestiniert. Also ich kann hier in Gesprächskreisen bestimmte Situationen aufgreifen und darüber sprechen, was ist in der Situation gerecht, wo haben wir Fairness erlebt, wo haben wir es vielleicht eben auch nicht erlebt. Ne? Also wir sind ja, wenn wir über Diskriminierung sprechen, auch körperliche Diskriminierung, die in Bewegung ganz schnell deutlich wird, sind wir oft gleich bei diesem Fairness und Sportlichkeit, rote, gelbe Karte. Und darüber in Aushandlung zu treten und auch überhaupt erstmal zu thematisieren, dass es diese Ungerechtigkeit, oder sind ja nicht immer Ungerechtigkeiten, die provoziert sind, sondern die auch manchmal eben einfach so erlebt werden, also ganz oft wird über eine Spielsituation auch in der Umkleidekabine noch diskutiert, obwohl sie eigentlich längst vergangen ist. Und das liegt oft darin, dass sie eben im Unterricht oder im Spielgeschehen nicht thematisiert worden ist. Und da hat man durchaus eine Chance zu sagen, man gibt da auch Kindern die Möglichkeit zu reflektieren. Also das als eine große Komponente eines demokratischen Sportunterrichts, auch dieses Reflektieren über Prozesse, die da geschehen.
Ja, und das kann ja, wie gesagt, auch, also es kann ja so Konflikte betreffen, die entstehen, aber natürlich auch andere Sachen, die vielleicht dann auch so ein bisschen tabuisiert sind vielleicht, also so Ausgrenzungserfahrungen zum Beispiel. Also es gibt, glaube ich, in keinem Fach Demütigungen, so Beschämungen auch. Ne? Es gibt, glaube ich, in keinem Fach, das ist jetzt eine steile These, ne? Das wissen wir jetzt nicht genau, aber Sport ist, glaube ich, auch ein Fach, wo sich relativ viele Kinder und dann Jugendliche auch gerne drücken, weil sie entsprechende Erfahrungen gemacht haben. Und das ist ja ein Hinweis darauf, dass es sozusagen nicht für alle irgendwie dann auch sozusagen so eine schöne lernförderliche Erfahrung ist, ne? Sondern also im Sport ist ja stärker noch als in anderen Fächern auch der eigene Körper, die körperliche Leistungsfähigkeit quasi öffentlich auch sichtbar. Ne? Man sieht das, wenn einer ganz langsam da die Runden rennt und so. Ne? Und das ist, finde ich, eine große Herausforderung für Lehrkräfte.
Also eigentlich sind hier mehrere, mindestens drei Komponenten, die irgendwie zusammenspielen. Ja. Das eine ist dieser kindliche Bewegungsdrang, dem jeden Menschen innewohnt. Also jeder kleine und große Mensch möchte sich eigentlich bewegen. So. Und dann kommt der Sportunterricht, der genau die Möglichkeit des Bewegens, so nenne ich es mal, also sieht es ästhetisch aus, wenn jemand sich bewegt. Ist jemand schnell, ist jemand langsam, ist jemand Teamplayer, ist jemand umsichtig, hat jemand also diese ganzen Kompetenzen, die es vielleicht auch braucht, um gut sportlich zu sein. Hat jemand da Rhythmus in seinen Bewegungen? Hat jemand die kinästhetische Differenzierungsfähigkeit, Bälle ordentlich zu prellen? Oder funktioniert es einfach gar nicht? Genau, und dann die dritte Komponente. Wie schafft es denn der Sportunterricht, das eine zu erhalten und das andere weniger sichtbar zu machen in dem Moment oder so verstanden, als dass es nicht das Einzige ist, was zählt im Sportunterricht? Also ich kann durchaus mich als sportlich erleben, nämlich als Teil eines Teams oder auch als für mich selbst mich wohlfühlend, obwohl ich nicht der bin, der am weitesten springt und am schnellsten rennt. Aber das ist auch eine Frage dessen, wie ich Sportunterricht gestalte. Habe ich einen Sportunterricht, der auf höher, schneller, weiter ausgerichtet ist, oder habe ich einen Sportunterricht, der auf vielfältige Bewegungserfahrungen, vielfältige Perspektiven, also es gibt so die Sinnperspektiven von Sportunterricht, also dieses auch Wahrnehmen im Raum, in Bewegung, mit Bewegung, der darauf ausgerichtet ist. Und dann kann ich sagen, ich mache, ich sag mal klassisch Weitsprung als Kompetenz, Fähigkeit, die man haben soll, da kann man nicht viel ändern. Das ist eben Anlaufen, Abspringen, Landen. Und ich kann sagen, okay, wir gucken mal, wer von euch am weitesten springt. Oder ich kann sagen, wir haben zwei Teams, wir springen in Zonen und wir gucken mal addiert, jede Zone gibt, also eine Zone gibt drei Punkte, eine zwei, eine ein. Wir gucken, welche Hälfte der Klasse die meisten Punkte erworben hat. Oder wir machen gleich so eine schöne Matheaufgabe draus, vernetzen da gleich Unterrichtsinhalte, sagen, wir gucken mal, wie weit unsere Klasse gemeinsam springen kann. Und das ist ja durchaus eine Perspektive, wo ich einfach sagen kann, ich möchte Bewegung fördern, ich möchte Spaß an Bewegung fördern, ich möchte auch Wohlbefinden in Bewegung fördern und nicht Bodyshaming potenzieren dadurch, dass jemand halt blöd aussieht dabei, wie er weit springt und alle ihn auslachen. Und das ist durchaus eine Möglichkeit oder auch eine ganz, ganz große Chance, die die Sportlehrkraft hat. Natürlich wären hier, anders als in vielen anderen Unterrichtsfächern, Leistungen sofort sichtbar. Ich kann sofort vergleichen, ich kann sofort sagen, das sieht gut aus, das sieht nicht gut aus. Aber ich kann eben auch sagen, ich habe hier so viele Felder, mein super Fußballspieler ist vielleicht nicht der schönste Tänzer. Wohlgemerkt kann ich auch da Tanzen mit Gerät machen und den Tanz mit dem Ball entwickeln, den Tanz mit dem Fußball und dann ist schon wieder cool. Aber ja. Ich glaube, das ist einerseits die große Herausforderung an Sportlehrkräfte und andererseits aber auch eine ganz große Chance, eben zu sagen, es geht nicht darum, der Beste zu sein, sondern sich wohlzufühlen und im Rahmen seines eigenen Gesundheitsempfindens Bewegungen auch irgendwie als wertvoll zu erleben.
Also das wäre mein Wunsch, glaube ich, so für auch für den Sportunterricht oder den Schulsport generell, den ja auch die Lehrkräfte nicht vollends beeinflussen können. Ne? Es gibt dann ja noch den Hort, wo auch Sport betrieben wird und AGs möglicherweise, wo man das auch ja alles ausleben kann. Aber dass der Sportunterricht zumindest so ein sicherer Raum ist, in dem Sinne, dass man sich dort irgendwie aufgehoben fühlt und nicht dem ausgesetzt ist, was viele vielleicht auch dann negativ mit Schulsport irgendwie verbinden, sondern die Potenziale irgendwie auch abgerufen werden, die du vorgetragen hast. Ich würde dich gerne abschließend fragen, was du dir wünschst, weil wann wird man das schon mal gefragt? Also Bewegung oder Sport, Bewegung und Sport auch so jetzt als Perspektive der Schulentwicklung. Das wäre so das Letzte, wo ich dich abschließend gerne nochmal fragen würde. Also was ist jetzt zu tun oder was müsste passieren an den Schulen? Da kannst du ja sozusagen auch, wird auch der Grundschulverband eine Position haben. Was müsste an den Schulen eigentlich passieren? Was müsste in der Wissenschaft passieren? Das frage ich dich, weil du ja jetzt auch hier bei uns ein Jahr gearbeitet hast an der Universität. Was wäre da eigentlich der Auftrag? Und was müsste in der Bildungsverwaltung oder Bildungspolitik passieren, wo du ja jetzt auch Einfluss hast? Also diese drei Ebenen, was müsste getan werden, was müsste passieren, dass diese Potenziale abgerufen werden, die du, wie ich finde, ganz schön erläutert hast?
Vielleicht fange ich hinten an. Also was müsste bildungspolitisch, bildungsadministrativ passieren? Also auf jeden Fall muss es curriculare Grundlagen geben, die es nicht nur ermöglichen, sondern auch befördern, dass Bewegung seinen unmissverständlichen und wichtigen Stellenwert in der Gestaltung von Schule hat. So, ich glaube, so kann man das sagen. Und wenn das so ist, dann sind die Schulen die, die gefragt sind, aktiv zu werden. Und wenn ich sage die Schulen, dann meine ich nicht die Schulleitungen oder die Schulteams oder die Schulleitungen, die Schulteams, also professionelles LehrerInnen-Team und die Eltern, sondern dann meine ich eben auch die Kinder. Und es ist vorhin so ein bisschen angeklungen, ne, mit Pausengestaltung. Man kann ja Kinder fragen, wie soll ein Schulhof aussehen, auf dem du dich gerne bewegen möchtest, auf dem du nicht an der Seite stehst, auf einer zu betonierten Fläche und irgendwie deine Hofpause damit verbringst, zu stehen und dich zu unterhalten, was sehr nett ist, aber auf dem du spielst. Also wie soll so eine Schulhofgestaltung, eine kindgemäße, kindorientierte und vielleicht auch kind- oder unbedingt kindmitbestimmte Schulhofgestaltung aussehen. Dann weiter, wie sollen Klassenräume aussehen oder welche Möglichkeiten wünschen sich auch Kinder zu lernen? Stichwort flexibles Mobiliar. Also es gibt ja wunderschöne Wackelsessel und es gibt es ja alles. Wie sollen Lernräume auch auf dem Flur aussehen, um Rückzugsorte zu haben, die es eben auch ermöglichen, sich anders hinzusetzen, als ich das vielleicht am Tisch kann. Also dadurch aus den Kindern, und das wäre wahrscheinlich auch das, was ich mir aus Verbandssicht wünschen würde, den Kindern auch an die Hand zu geben, dass es gut ist, sich zu bewegen, dass es wichtig ist, sich zu bewegen und vor allem sich auch selber kennenzulernen, dahingehend, was sie an Bewegung brauchen. Also dieses sich selber kennenlernen, bedürfnisorientiert auch für sich selber handelt, ohne die anderen zu stören, das muss immer irgendwie Prämisse sein, ne, dass ich mich verwirklichen kann, ohne andere in ihrer Selbstverwirklichung zu behindern. Also sich selbst da kompetent, also als am besten kompetent für sich selber zu erleben und das auch schon Grundschulkindern zugestehen, zu sagen, okay, du bist der dich am besten kennt, was brauchst du jetzt? Und wenn Kinder das können, ich glaube, dann kommt auch diese große Sparte der Unterrichtsstörung, dann rückt die ganz anders in den Fokus, weil ein Kind, was wackelt und kippelt und stört, äußert ja nur ein Bedürfnis. Und wenn dieses Kind besser weiß, was das Bedürfnis ist, dann kann es auch besser damit umgehen. Und von der Wissenschaft, was ich mir da wünschen würde, also tatsächlich würde ich, also erstens müssen natürlich alle Lehrkräfte der Zukunft, also alle Studierenden heute wissen, dass Bewegung in die Schulen gehört, dass auch demokratisch geprägte Bewegung in die Schulen gehört und dass es nicht nur den Sportunterricht betrifft, das zum einen. Und andererseits würde ich total spannend finden, wenn wir über in dem Fall demokratischen Sportunterricht sprechen und uns Gedanken darüber machen, wie demokratischer Sportunterricht aussehen kann, dass man im Zuge dessen auch Lernende befragt, ob sie denn diesen Sportunterricht wirklich als Forum der Demokratie erleben oder ob es wieder so ist, dass wir als Erwachsene versuchen, den Kindern was zu geben, was aber überhaupt nicht so ankommt und so wahrgenommen wird. Aber ich glaube, da dürfen wir den Kindern auch vertrauen. Und mein Lieblingsbeispiel ist Sportfeste. Wenn man Kinder Sportfeste organisieren lässt, dann denken die über Wassersportfeste nach, dann denken die über Schaumweitpusten nach, dann denken die nicht über am schnellsten Rennen, am höchsten Springen und am weitesten Werfen nach. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich mir wirklich wünsche, auch den Kindern zu vertrauen, ihre Stimme zu finden und zu äußern und zu wissen, dass sie gehört wird.
Danke, Tegla, für den Einblick und für das Gespräch, das uns, glaube ich, eine ganz umfangreiche Perspektive hier nochmal gegeben hat.
Querschnittchen ist ein Podcast des Arbeitsbereiches Fächerübergreifende Grundschuldidaktik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Redaktion Christopher Hempel. Aufnahmeleitung sowie Schnitt Marcel Weigelt.